Sprechen wir über die Sachen, die wir gerade gehört haben. Regina, would you like to comment what you listened to? Because you understand Ukrainian, do you?
Yeah, I translate from Ukrainian, and in fact, sitting here, I feel so strange speaking English. So you asked me to comment a little bit, yeah, on what I heard. Well, I recognize Sergei, because I've been reading Sergei since I was a little girl. He was already famous then. And it's a poet, you know, it's a great honor to be on the stage with you, Sergei, because Sergei is the poet who taught me a lot and in a way created a space from where I could write. Also, when he started, you started reading the first poem, I immediately recognized the signature, Sergei Jadan, images. There is a train, right? There's a track and a train, because we're constantly on the move in Sergei's poems. We're never sedentary for too long. There is that feeling of rush and dissatisfaction and the desire to constantly be on the move, and that there is always a heartbeat in Sergei's poem. It's always mentioned. We always hear the heartbeat. And then the prismak. There's always a taste. Yeah, there's always a taste in Sergei's poems. And they just together, the movement, the heartbeat, and the taste, that's a world been made alive out of language for us. This is a body that is breathing, this kind of the breath of poetry, of Jadan's signature imagination. And then the second poem is different, yeah. And it is, but it is also very characteristic of Sergei's work. When there is a character, there is a voice, somebody else's voice. When that kind of the eye that moves between trains and listens to heartbeat moves away and gives space to somebody else's story. And it's not a kind of a story that we will read on the news, but we're really inside somebody's heart, and we understand how there is a war, and this is a person who came back from the war, but we've been shown what a war does to a person's heart, right? We are observing the changes, the trajectory now, the train from the first poem, now it's inside this person, and there is the journey of a heart that somebody undergoes after they return from a war. But also, of course, we understand how the poet is changed by that person too, because there is a change in him, which means that in us, in the readers, in the listeners, there's also the change that we undergo together with him.
Vielen Dank, Valentina. Ich möchte auch etwas gut über deine Texte. Aber nicht nur über deine Texte, sondern auch über belarussische, weißrussische Poesie. Für mich das ist schon lange Zeit ist sehr interessant, wie funktionieren unsere Poesie, also in der Ukraine und in Belarus. Ich erinnere sehr gut, ich war 16 Jahre alt und bei meiner Tante, sie ist Dichterin, Übersetzerin, sie übersetzt zum Beispiel die Poesie aus Deutsch ins Ukrainisch, und aber auch aus Ukrainisch ins Deutsch. Sie spricht sehr gut Deutsch. Ich spreche nicht so gut. Sie hat zu Hause großes Buch. Das war belarussische Poesie. Dort war Janka Kupala und viele andere Autoren. Und ich probierte etwas zu übersetzen. Und das war schwer. Ich habe auf Ukrainisch nicht gut geschrieben in 16 Jahren. Ja? Und natürlich aus Belarusisch war für mich auch ein bisschen schwer zu übersetzen. Aber letzte vielleicht 20 Jahre, ich übersetzte viele Texte verschiedener belarussischer Autoren. Ja. Und für mich, das ist sehr, sehr, sehr wichtige Poesie, sehr wichtige Literatur. Und ich sehe, dass wir haben viele, viele, viele Parallelsachen, viele ähnliche Sachen, ja. In der Ukraine, in der ukrainischen Poesie und belarussischer Poesie. Und das ist interessant. Aber natürlich, ich verstehe, dass das sind zwei sehr unterschiedliche Poesie. Ja. Und für mich ist es sehr, sehr interessant zu arbeiten mit belarussischer Sprache. Zum Beispiel jetzt im Mai in Kiew waren viele belarussische Autoren, das war eine große Buchmesse, und kommt auch Andrei Khadanovich. Und wir haben mit Andrei nach Radio, nach Rundfunk gefahren im Taxi, um ein Interview zu machen. Und ich hatte eine halbe Stunde und habe drei Texte von Andrei dort übersetzt. Das war über diese, über diese Sache, die waren in Minsk in 2020.
Andrei Khadanovich ist ein belarussischer Dichter.
Ja, das war nicht schwere Texte. Natürlich, Andrei selbst sagt, dass das waren die Texte für Demonstrationen, für Proteste. Aber das war solche, dort ist solche Drive und so viel Energie. Das ist sehr interessant, mit diesen Texten zu arbeiten. Also ich möchte sagen, dass ich mag sehr, ich liebe sehr belarussische Poesie. Und deine Texte auch, natürlich.
Well, you know... we're talking about Ukrainian poetry and Belarusian poetry, but I hope you know that you are a Belarusian poet, right? We read you in Belarus as a Belarusian poet. I think that Andrei Khadanovich has kidnapped you long ago, and because you are living inside our literature and inside our language for a long time now.
Ich war in der belarussische Gefängnis. Eine Nacht. Also ich kann sagen, ja, ich bin auch belarussischer Dichter. Aber na, das ist Humor und nicht besonders gut. Humor, das war natürlich von ihrer Revolution, ja, und das war natürlich nicht so dramatisch.
Doch, es war sehr dramatisch. Ich erinnere mich noch
daran. Heute ist dann natürlich das alles ein bisschen anders, ja.
Musste der deutsche Botschafter eingeschaltet werden.
Ja. Das war drei Jahre vor, ja. Drei oder vier Jahre vor, ja, in Minsk. Ja.
Ist es in Ordnung, wenn Bajina Englisch spricht? Verstehen es alle? Wir haben auch eine Übersetzung dort hinten. Ja? Okay, denn das Gespräch läuft viel flüssiger so. Bajina, ich fand es so beeindruckend, dass in dem ersten Gedicht, in Ars Poetica, der Name Horaz sagt hoffentlich allen etwas, wenn Antigone schon nicht funktioniert, aber Horaz, Lateinunterricht. Und er hat eine Ars Poetica geschrieben. Und Valgina hat dieses Stück, das ist mir jetzt erst beim Wiederlesen aufgefallen, du hast es ja mit einer Reprise versehen. Am Ende kommen die ganzen Elemente, die Straßen mit den Mördernamen, die Äpfel, die Börse der Oma, die Schokolade, die Kammer, alles kommt wieder, wie in einer Reprise, in einer Sonate. Arbeitest du als Komponistin, wenn du Gedichte schreibst?
No, I think I'm just writing the same poem. This is why the things repeat. But I learned this from Jadan, who repeats the train and the heartbeat. would you like me to talk a little bit about it?
Yeah. About the structure, because it really works it's structures, and it works with repetitions, with literal repetitions.
Yeah, I think that a poem is a pattern. A poem is a form, and rhythm and the pattern comes first. The space of it. First, you have to create a space where a poem will go, and only then words come. This is an Ars Poetica, and it begins by denying, refusing books, by refusing literary education. It is a love poem to Minsk in many ways, love poem, but also a poem of horror, I grew up in Minsk in the mikrorayon, right, in this Soviet-style residential neighborhood made out of concrete in a very long apartment building. But I went to school in the city center, and I also went to a music school. And on the weekends, I went to the opera house because there was a children's studio there, and I sang. Well, I opened my mouth. They asked me not to sing, actually. I was good on stage, but not with singing. So I spent a lot of time on the buses. It's bus stops, Ars Poetica. I spend a lot of time on public transportation. And when you take, you know, the bus, you go from a bus stop to a bus stop, and all of them are named, of course, after some historical figures. And it is a route of violence that you end up taking every day because, you know, it's the same names that... murdered thousands of people, the same names that, you know, created secret police, the same people who, well, betrayed Belarusians. Streets are named after them, squares are named after them, and so bus steps are named after them. And when you go on these routes every day as a child, you don't know, and yet you internalize these strange last names. You know them as last names. And proper names, I think, are very important for poets because words generally get general and abstract and they weaken, they wear out, especially in the moments of crisis. Words wear out very fast. That's why we say, I have no words. I just want to not talk. But proper names, last names, geographical names, they hold their dignity, right? They remain themselves. But in this case, there's very little dignity in these names. There's just violence. And one has to try to find language in this landscape of violence, in this city of violence. Volha was talking about Landschaft and Держава, landscape and state. And for me, there's never simply landscape. There's never simply a field, simply a forest, simply a street. I think all of these landscapes are imbued with history, and in case of Belarus, they're imbued with violence. And you look at the field, and it might look, okay, there's a field with grass, but you have to inquire, is this where people hid? During World War II, is this where people lied flat on their stomachs, hoping that nobody would notice them? Are these the woods where people got hung? You know, we don't have to go anywhere far. Just in the recent year, is what happened here? Horrible things happened here, and. So it's never just nature.
Mm-hmm. Aber du beziehst dich jetzt natürlich auf das historische Erbe der Gewaltgeschichte in Belarus. Jetzt gab es 2020 diese Revolution und jetzt gibt es diese neue schreckliche Gewalt und es gibt auch, das hat vorhin, glaube ich, Volker Weichsel sehr gut beschrieben, es gibt die Vergewaltigung der Sprache, die Aneignung der Sprache durch die Macht. Und diese Frage möchte ich euch beiden stellen, weil auch in der Ukraine jetzt ein Krieg herrscht. Mhm. Was bedeutet es für Dichter, in einer Zeit zu leben, in der die Sprache von der Propaganda zerstört wird? Und zum Beispiel Fake News, das Vertrauen in die Wahrheit untergraben. Was bedeutet das für euch als Schriftsteller?
Ich antworte, aber ich möchte ein bisschen über die Texte von Valjina.
Entschuldige, das solltest du
ja erst sprechen. Ja, weil ich lese deine Texte ja schon 15 Jahre, ja, und ich sehe diese, dass sehr viele Texte von Valjina sind sehr interessant struktural gemacht. Hast du sehr richtig gesagt, sehr gut gesagt, das ist als Komposition, Musikkomposition, ja. Mir gefällt besonders diese Übergänge zwischen sozial und etwas sehr privat, sehr intim, sehr, wo beginnt schon Lyrik, wo beginnt die Poesie. Das ist sehr spezifisch, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ja. Also zuerst geht es über etwas ganz, ganz normal, ganz sozial, diese Kirche von Supermarkt oder wie. Ja, ja. Aber dort kommt etwas ganz, ganz anderes. Und das ist wirklich als Musik. Das ist als zum Beispiel Jazz. Und nicht zum Beispiel Cool Jazz oder Klassisch Jazz, sondern Free Jazz. Also ist Thema und sind viele Improvisationen. Und sie kommt zurück Zeit zu Zeit zu diesem Hauptthema. Und das ist sehr gut gemacht.
Wie verhält sich denn das Intime der Poesie zu diesem Kommunikativen, das ihr beide habt? Und du ja ganz besonders, weil du mit deinen Liedern, den Gedichten, du gehst an die Front.
Na ja, ja,
spielst
ja.
Die vor Soldaten, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass man ein Gedicht schreibt und dann geht man in eine Kriegssituation und trägt sie dort vor. Das kann ja eigentlich nur schrecklich sein.
Na ja, vielleicht. Und noch einen Moment, ich möchte auch sagen, dass Valjina schrieb sehr oft und sehr viel über die Sprache, von ihrem ersten Buch über Sprache, belarussische Sprache. Und das ist sehr, auch sehr interessant und sehr spezifisch. Das ist wie, wenn Dichterin spricht über die Sprache, das ist wie zum Beispiel Fußballreportage in Radio, in Rundfunk. Also wir hören über Fußballspiel, aber wir sehen nicht Spiel, ja? Aber wir sprechen darüber ganze Zeit. Und das ist auch, wenn wir sprechen über die Sprache. Das ist ein sehr interessanter Double-Effekt. Sehr interessant, ja. Und hast du über die Fake, ja? die Fake gefragt? Wir haben jetzt mit Sobaka, mit unserem Band, ein neues Lied gemacht. Lied, die? Lied. Das Lied, das heißt Fake, Fake, Fakes, Fake, Fake.
Fakes.
Also ja, für uns, das ist heute sehr, sehr aktuell, dieses Thema in der Ukraine. Und ich möchte sagen, dass ja, das ist sehr spezifische Situation im Sprachraum, wann viele Akzente hören heute ganz anders. Das ist natürlich nach dieses Winter und Frühling 2014. Wann viele Wörter haben heute ganz andere Intonation. Und das kann man in heutiger, gegenwärtiger Literatur zu sehen und schauen. Ich denke, dass diese Zeit ist vielleicht nicht besonders konstruktiv für die Literatur, weil wir haben heute keine unsere Leichtigkeit, ja, also die Wörter, viele Wörter sind schwerer, als waren sie vor dem Krieg. Und,
meinst du mit schwerer?
Schwer, also gibt es keine Ironie, gibt es keine Selbstironie, also nicht so viel Ironie und Selbstironie. Und sowieso, wenn schreibst du über den Krieg, hast du diese Selbstzensur. Du musst zuerst denken, welcher Effekt kommt, ja, und wie hört das, wie klingt das, und also kommt noch ein Filter zwischen Autor und Sprache. Und ich denke, das ist nicht vielleicht gut, und ich denke, das ist spezifische Sache, die
verschwindet.
verschwindet, ja, in Zukunft, ja. Weil in diese letzten 7 Jahre in der Ukraine kommt sehr viele Bücher über den Krieg. Das sind verschiedene Bücher. Einige haben sogenannte Professionalautoren geschrieben, andere haben die Leute, die waren selbst bei dem Krieg. Und, aber sowieso, das sind natürlich, und das kann man zu verstehen, alle diese Bücher, sie sind sehr schwer. Also dort gibt es sehr, sehr wenig Ironie, sehr, sehr wenig Humor. Und hier geht es natürlich über große, große Trauma. Natürlich. Aber ich denke, dass sowieso diese Gesellschaftsreflexionen oder Reflexionen in der Literatur führen zu Veränderung. Und dass wir kommen zurück unsere Leichtigkeit, denke ich.
I think that poetry certainly defends private language, the language of a person's private, intimate world from the socio-political language that comes and is imposed on us because we hear it from everywhere and we start repeating it as if it were truly our language. And in most cases, I think, well, a lot of people spend their whole lives just repeating the imposed ideas with imposed words and sentences, thinking that this is truly what they believe. And one could spend their whole life without ever asking, but what do I really think? I think that this is where a poem begins there, not with a story, right? Not with words, but with that sense of muteness when you reject all of this language that you hear. And you ask yourself truly, but what are my words? What are my images? What are my thoughts? And you have to prepare yourself to be scared, I think, to feel very vulnerable in that moment and to reject everything that is not your own and then protect it. And I think that this is what a poem does. It protects that space of private joy. When Victor earlier was talking about beauty, beauty for me is very abstract. But joy is something I understand, private happiness, the happiness of choosing your own words for it.
Do you have a Belarusian happiness and an English happiness? Because you write in both languages, and my impression is you left the Belarusian language and switched to English, or is it a false impression? Are these happinesses different? Because you once wrote, he mentioned it, you wrote two poems about Belarusian language, one and Belarusian language two, many, many years mm-hmm. ago.
Yeah, I guess he also read me from his childhood. No, the language that I left is Russian. Because I grew up speaking mm-hmm. Russian like most people in Belarus. I feel that this is a colonial language and I don't want to be a colonial subject. Even though I use Russian a lot in my daily life, I refuse to write in it. So I write. By now, my Russian is not so good, particularly in comparison with somebody like Polina Barskova, the Russian poet that I work with. I always feel very intimidating translating her from Russian. I write in Belarusian and in English, in two languages at once. Neither of them is my first language, and I'm just kind of getting by in both of them. I'm very much, I think, the product of that Russian imperial colonial world in which I do not feel that I have a language that is mine. So the writing of poems for me is the construction of something, of a space, really, where I could live, where I could be.
Ich möchte auch sagen über russische Sprache. Ich habe jetzt gedacht, dass in den letzten 7 Jahren habe ich auf Russisch vielleicht 2 oder 3 Mal geschrieben. Das war Feuilletons für deutsche Zeitungen. Also ich bekam einen Brief aus Redaktion. Sie haben gesagt, wir brauchen für morgen einen Kommentar. Und leider haben wir keine Übersetzer aus Ukrainisch. Kannst du bitte auf Russisch schreiben? Wir brauchen schon jetzt dieses Text. Ich habe ein paar Mal das gemacht und das war sehr, sehr spezifisch. Also ich wohne ganz Leben neben ukrainisch-russischer Grenze, also sowieso, das ist Ost der Ukraine, aber ich spreche ganz Leben auf Ukrainisch. Also ich bin ukrainischsprachiger Ukrainer. Natürlich, russische Sprache ist für mich nicht fremd. Ich spreche natürlich und ich verstehe, ich lese, ja, das ganz klar. Aber doch, ich verstehe, dass für mich das ist schon nicht Arbeitssprache, kann man sagen, ja? Nicht Arbeitssprache. Und diese meine Reportagen, ich habe dann gelesen, das war solche Barocksprache. Das ist eine unnormale russische Sprache. Und das Paradox, weil natürlich ich höre in Kharkiv oder in Donbass ganze Zeit russische Sprache. Dort viele Leute bis heute sprechen Russisch, aber doch Sprache, das ist solche Sache, die kann man selbst blocken zu machen. Ja? Also mein Ukrainisch für mich ist ganz organisch und ganz normal. Und ich höre ganze Zeit russische Sprache, aber kann schon nicht normal schreiben. Vielleicht brauche ich Praktik, aber besser nicht.
Yeah, well, I envy that because for me no language is organic. I feel most organic when I kind of just make animal sounds or when I laugh, for example, I feel very organic. But I wanted to say something else about, like journals and politics and poetry. When violence in Belarus began, I was writing also a lot and giving a lot of interviews and felt very anguished. And at a certain point, I realized that people are only asking for kind of sound bites. And the most offensive sound bite that people asked for, and that was, I think it was a BBC, which makes it even worse, was that they asked me for a short poem about violence in simple English for international audience. And so I keep that as probably a good title for an upcoming book, a short poem about violence in simple English. I think this is where I... it really inspires me, actually, that kind of request. It, in a way that it reminds me of what I want... how I want to write, and in that I just want to completely destroy that kind of request. I want to collapse the idea of a simple narrative about violence and the idea of a narrative altogether, that because narrative is a kind of a package for something that cannot be really packaged. And this is, I think, where poetry for me as a genre becomes very helpful because it allows a kind of a fragmentary utterance which shows that the story is really limitless and all you have is these fragments, but also it allows to make wild connections between images, between thoughts. I think that as a poet, you have to follow that very illogical poetic logic, and the more grotesque the leaps between lines and images, the more startling it is, and the more the journalist from BBC dislikes you. And that's kind of the poet's purpose, is to be disliked by journalists who need a little comforting story about violence.
Aber trotzdem schreibt ihr für Zeitungen, ihr seid in den sozialen Netzwerken, Vagina, du retweetest Sachen von Svetlana Tichanowskaja, von Franek Vertschorka, ihrem Pressesprecher. Du hast die Bilder von Maria Kolesnikova und Maxim Znak, den du als Schüler kanntest, in die Netzwerke gestellt. Du bist sozusagen immer da in Belarus. Und Sehi, du bist ganz physisch da in diesem Frontgebiet. Mhm. Seid ihr dieselbe Person, wenn ihr Gedichte schreibt, wie wenn ihr in den Netzwerken postet und über Politik redet und versucht, mit euren Freunden Kontakt zu halten?
Na ja, natürlich bin ich selber, aber wenn spreche ich über Politik, bin ich nicht so sicher. Für mich das ist ein bisschen schwer und ich mag das nicht machen. Aber natürlich, ich mache das.
Du machst es, und er macht es by the way sehr, sehr gut. Kaum jemanden, der so gut über die ukrainische Situation schreiben kann, wie Serhii Zhadan. Aber du fühlst dich nicht wohl?
Naja, aber ich verstehe, dass ich habe die Möglichkeit, etwas zu sagen. Und natürlich für mich ist es sehr wichtig, etwas zu sagen über Politik, über Situation in der Ukraine. Zum Beispiel morgen fahre ich nach Berlin, um kommentieren ihre Wahl.
Da gibt es ja interessante...
Also, ja, das ist ein bisschen lustig, aber doch. Ja.
Aber als Dichter, wenn du dichtest, ich habe dich beobachtet, du sitzt in einem Publikum bei einer langweiligen Veranstaltung und fängst an, Gedichte zu schreiben. Sorry, ich habe es gesehen. Dann bist du doch eine andere Person, als wenn du die bundesdeutschen Wahlen beobachtest und dann in der FAZ schreibst.
Na, ich habe einige Informationen, ich kann natürlich etwas zu erzählen. Und das ist so solche Situation. Ich bin gewohnt, mit Politikern zu sprechen. Zum Beispiel, ich spreche die ganze Zeit mit deutschen Politikern, verschiedene. Wann hat Ihr Präsident nach Kiew 3 Jahre vorgekommen? Ja, an mir haben die Leute aus deutschen Postolstern, Botschaft gerufen und haben gesagt, möchten Sie mit unserem Präsidenten zu treffen? Er hat ein paar Fragen über Politik. Ich habe gesagt, ja, natürlich, ich habe viel Zeit, freie Zeit, natürlich können wir sprechen. Und ich verstehe, ich orientiere sehr gut in der Politik. Und das war auch ein bisschen lustig, aber doch, okay. Bei uns in der Ukraine, die Kultur und die Literatur sind sehr, sehr, sehr politisiert, ja, genau, politisiert. Und aus einer Seite, denke ich, ist das nicht schlecht. Das ist gut, weil Literatur, das ist Teil der Gesellschaft und natürlich ganze ukrainische Gesellschaft heute ist sehr politisiert. Und das kann man so verstehen. Aber aus anderer Seite natürlich, Zeit zu Zeit, wir, die ukrainischen Autoren, sagen ganz schreckliche Sachen, weil wann orientieren wir nicht in diese politischen Prozesse und so weiter. Und Zeit zu Zeit kommen Skandale in Sozialnetz, in Facebook zum Beispiel, aber so, ich denke, das kann man so verstehen. Heute wir haben nicht einfache Situation. Heute verändert, ganz total verändert das Land, die Gesellschaft. Und natürlich besser ist sprechen. Навіть коли ти говориш не дуже розумні речі.
Auch wenn du nicht was ganz Kluges sagst.
Yeah. This is for dich, how is it for you, Vagina? Are you 2 different personas?
I am 3 different personas, because I think the one who writes is not the one who speaks, and the one who speaks is not the one who lives. So these are all very different people, and in fact, I think when I write, what I hope is to run away from myself as far as possible. I think that everybody's life is very short, you know, and nobody should be subjected to spend 2 hours reading my poetry. This is a horrible thing to say in front of my publisher. But like the poetry of a person who is the person who speaks and is. And I think that in order to make it worthwhile for a book, for the readers, I have to go beyond myself. I have to find the musical self. I think that Goethe, who said that, the musical self, the lyrical self, to run away towards that.
Das ist ein sehr guter Anlass, um euch eine allerletzte Frage zu stellen. In einem der Gedichte von Serhii Jardin in der Antenne heißt es, der Wert eines Gedichts steigt im Winter, vor allem in einem harten Winter, vor allem in unberechenbaren Zeiten. Und um den Bogen zu schlagen zum Anfang, als Volker Weichsel damit begann, 15 Jahre für Babariko, 11 Jahre für Maria Kolesnikova, 11 Jahre für Maxim Znak und so weiter. Was macht den Wert, um es jetzt mal ganz hart auf den zuzuspitzen, was macht den Wert eines Gedichts aus in solchen Zeiten? Also wie lebt man in unberechenbaren Zeiten, in denen Menschen für Worte, die sie sich zu sagen getraut haben, für Jahre ins Gefängnis wandern?
Das ist schwer zu sagen, schwer zu antworten. Aber verstehst du, für mich personal, ich bin nicht sicher, das ist das interessant für alle unsere Gäste, aber für mich heute ist sehr interessant, wie funktioniert Poesie. Wie Poesie verändert ihre Landschaft. Weil dieser klassische, traditionelle Poesie-Raum für meiner Meinung nach ist schon nicht besonders effektiv. Also das ist klassische Poesie. Die Poesie, die ist in Büchern, ja, hat nicht großes Auditorium. Und für mich, meiner Meinung nach, das Poesie muss man großes Auditorium haben heute. Und ich denke, dass Zukunft der Poesie ist in Hip-Hop, in Rap, in Rockmusik und bei Stadionen und bei Straßen und bei Demonstrationen und Revolutionen. Dort ist richtige Poesie. Und dort, wo Poesie hat große Resonanz, wo die Leute, die hören diese Texte, diese Verse, die können das alles zu wiederholen, ja, natürlich, wiederholen, ja. Und hier ist Poesie, meiner Meinung nach. Und
Gedicht muss einfach sein,
Gedicht muss man Resonanz haben, denke ich. Ja. Ohne Resonanz ist das ist nur Wörter.
Yeah, I think that residence that Serhii is talking about is the music that you started your questions with. I think that kind of a musical pattern, which is not the male, it's not the oral music, but it's the inner music of language. And I think that it's like salt that packages images and the movement of a human heart, the change of human heart, and it kind of shoots it into the future, and that's its power. And I agree that when we think of where poetry really matters, it always in places that are in crisis. And I could say that right now in the United States, poetry is having a real renaissance. The day when Donald Trump was elected, the Poetry Foundation, which is the largest poetic foundation in the United States, their website went through the roof in terms of visits. People just rushed to read poetry. They needed that private language packaged in the salt of music. But I also feel as a poet writing today that so much has been written already, and this is what's amazing to me, in a way that it goes into the future, and which is why I don't feel like writing poems for a foreign journalist. When I read the poems by poets who are long dead, I think, wow, how they know me, how they see me, how they see all of us, and how what they have packaged into that salt of poetic music, how it resonates, how it resonates still, So let's wait for the time, hopefully when poetry will be relevant.
It is relevant. Ich denke, wenn es einen Beweis gab, dass Lyrik wichtig ist, dann war das jetzt gerade diese Stunde und wie du gerade sagtest, die Gedichte gucken uns an. Guckt euch diese Gedichte an, da ist auch eine Menge anderes noch mit drin, was ein bisschen zur Erklärung und zur Perspektivierung beiträgt von beiden Autorinnen. Und ich danke euch ganz, ganz herzlich. Ich fand es sehr spannend, hier zuzuhören. Und ich hoffe, das ging Ihnen, euch allen auch so. Dankeschön.